wir wissen, wir sind als Gesellschaft auf Kinder angewiesen. Wir brauchen Nachwuchs. Wir laufen in einen brutalen Fachkräftemangel hinein gerade. Und ich finde irgendwie insgesamt, Kinder bereichern die Gesellschaft auch. Es ist ein Menschenrecht, reproduktive Freiheit in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig, wenn Kinder mal da sind, zählen sie Chancengleichheit erfahren. Kinder, die Eltern haben, die überhaupt keine Zeit haben für sie, haben schlechtere Chancen.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast.
Wenn ich an sie denke, dann geht mir oft der Beiname «Unsere Philosophin der Nation» durch den Kopf. Sie ist aber auch Autorin, Journalistin, Hochschuldozentin und moderiert seit 14 Jahren die SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie». Und jetzt wissen wahrscheinlich schon die meisten, wer hier bei mir sitzt. Herzlich willkommen, Barbara Bleisch.
Hi, Isa, freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Danke vielmals für die Zusage. Wir haben darüber geredet, dass du so viele Podcast-Anfragen bekommst. Also wir fühlen uns sehr geehrt, dass du uns im Mal-Ehrlich-Podcast besuchst. Und der Anlass für mich war, ich habe vor ein bisschen mehr als einem Jahr ein bisschen älteres Buch von dir gelesen, «Warum wir unseren Eltern nichts schulden». Und das ist für mich, wie man so schön sagt, ein Gamechanger gewesen. Ich habe mich nämlich ein bisschen gefangen gefühlt in dieser Schuld. Mittlerweile sind aber weitere Bücher von dir erschienen, und zwar gerade letztes Jahr «Mitte des Lebens», ein Buch über die Lebensmitte. Und wir haben abgemacht, dass wir heute so ein einen Schwenk machen und über Elternschaft, Kindschaft und eben Lebensmitte reden. Vielleicht magst du gerade zuerst einordnen, wie du das numerisch einordnest. Also von wann bis wann ist die Lebensmitte in Jahren?
Ja, sehr gern. Man kann es, glaube ich, zuerst so ein bisschen flapsig sagen. Man sagt ja, die Pubertät fängt an, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden. Und so, glaube ich, Mitte vom Leben fängt an, wenn einem die Freunde und die Freundinnen dauernd jünger machen, als man ist und das als Kompliment verstehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Moment, wo man in der Mitte vom Leben angekommen ist. Und dann wird auch schon klar, es ist nicht ein Zeitpunkt, also gemeint ist nicht die numerische Mitte, Lebenserwartung durch zwei und dort ist Mitte, sondern es ist eine Phase. Und da orientiere ich mich einfach an den Phasen, wie es die Entwicklungspsychologie vorgibt. Und die sagen so, Anfang 40, Ende 30 fangen die mittleren Jahre an und die dauern eigentlich so bis Anfangs vom Pensionsalter. Ja. Also recht eine lange Spanne.
Ja. Und du und ich, wir sind beide schon drinnen.
Also ich auf jeden Fall. Ich weiss nicht, wie alt du bist.
43, doch,
ich bin in dem Fall drinnen, ja.
Genau. Und eben, wir haben gesagt, wir reden über Elternschaft. Ich habe bei der Recherche gemerkt, man weiss eigentlich wenig über dein Privatleben, obwohl du eine öffentliche Person bist. Und ich nehme an, das ist auch ein bisschen bewusst so gewählt. Und darum bin ich auch ein bisschen überrascht gewesen, über den Einstieg in Mitte des Lebens in dein neuestes Buch, wo du, finde ich, wahnsinnig gelungen eine Szene beschreibst. Und wenn man selber Kind hat, dann weiss man gerade ungefähr, in welchem Alter das deine Kinder könnten sein. Du beschreibst nämlich eine Wanderung, die du offenbar selber schon als Kind oft hast gemacht, zum Lainair im Engadin. Erzählst, wie du die mit deinen Kindern oft hast gemacht und wie es jetzt aber so ist, dass du oft allein machst oder mit Freundinnen und Freunden. Und fast ein bisschen wehmütig an die Zeit zurückdenkst, wo immer wieder deine Gedankengänge sind unterbrochen worden und jemand dich bei der Hand hat genommen, beziehungsweise sich eine weiche Hand in deine hat geschoben. Und ich finde, wenn man selber Kind hat, dann weiss man ganz genau, was es für eine Phase ist. Ich bin eher noch in der Phase, wo meine Gedankengänge viel unterbrochen werden. Und ich würde gerne fragen, also das, eben, du hast es vorhin gesagt, wenn die Eltern schwierig werden, die Pubertät, wie ist das mit Kindern, die schon ein bisschen älter sind, einem vielleicht nicht mehr so physisch brauchen, anders brauchen?
Ich glaube, bei all diesen Sachen gibt es halt einfach so wahnsinnig wenig allgemeine Aussagen. Aha. Kinder sind massiv unterschiedlich, Eltern sind massiv unterschiedlich, Gesellschaftsform ändert sich immer wieder oder die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Und darum finde ich, es gibt so wenig, einfach zu sagen, so ist es. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend in so allgemeine Aussagen. Für mich persönlich muss ich sagen, ich finde es keine schwierige Zeit oder nicht eine schwierigere Zeit, wie die Kindheit war. Vieles finde ich jetzt definitiv weniger anstrengend. Das ist vielleicht auch eine Typenfrage. Für mich ist es schwierig, zur Nacht aufzustehen und dann wieder einschlafen können. Das ist definitiv jetzt noch sehr seltenes Thema, wo es klein war, sind recht oft. Und andererseits kommen die Fragen dazu, die einfach mehr noch ins Denken hineinbringen, wo man sich manchmal auch grössere Sorgen macht. Man sagt ja manchmal auch, kleine Kinder kleine Sorgen, grosse Kinder grosse Sorgen. So würde ich es auch nicht pauschalisieren. Und trotzdem gibt es jetzt Sachen, wo man so ein bisschen mehr das Gefühl hat, auch halt immer wieder die Frage, wie viel Autonomie lohne ich meinen Kindern, wo muss ich, darf ich noch wirklich eingreifen, lenken. Das sind wichtige Fragen und die kann es auch niemand abnehmen und kein einziges Rezeptbuch.
Du hast ja auch über das, also da muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht gelesen, du hast ein weiteres Buch geschrieben, das heisst «Kinder wollen», wo du dich, glaube ich, mit dieser Frage auseinandersetzt, oder? Wie viel Autonomie geben wir, wie viele Leitplanken setzen wir? Magst du sagen, wie du das handhabst mit deinen Kindern jetzt in der aktuellen Phase?
Ja, vielleicht sage ich noch ganz schnell etwas zum Buch, weil das «Kinder wollen» über Autonomie und Verantwortung meint eigentlich nicht die Autonomie vom Kind, oder nur sehr am Rand.
Aha.
In diesem Buch ist es um Reproduktionsmedizin gegangen, also um die Frage, wie wir eigentlich heute, im 21. Jahrhundert, schwanger werden oder auch nicht. Was verändert sich, wenn die Kinder mehr und mehr zu Wunschkinder werden? Also zu Kindern, die man sehr bewusst einplant, in ein sehr durchtaktetes Leben. Aber auch in einer Zeit, wo viele Menschen sich ganz bewusst gegen Kinder entscheiden. Und damit vielleicht auch die Solidarität bröckelt zwischen Eltern und Nicht-Eltern. Das sind so ein bisschen die Fragen gewesen. Und auch wie weit dürfen wir gehen in der Erfüllung von einem unerfüllten Kinderwunsch, also die ganzen medizinisch-technischen Assistenzmöglichkeiten, die es ja heutzutage gibt. Also das war eigentlich der Fokus von diesem Buch. Jetzt heute, wenn es um Autonomie geht, ich glaube schon, dass der Immanuel Kant eigentlich sehr recht hatte, obwohl er selber kein Kind hatte, mit seiner Aussage, dass Kinder uns nicht hören. Er sagt, Kinder sind nicht unser Gemächsel, sondern sie sind eine Leihgabe. Und dass eigentlich die wichtigste Aufgabe, die wir haben, tatsächlich ist, Kinder in die Autonomie zu erziehen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wird da relativ schnell klar, jemanden in die Autonomie erziehen, heisst auch, das Gegenüber, das hier anwächst, immer wieder anzuschauen, zu beobachten, zu spüren und versuchen zu verstehen, was ist denn das für eine Person? Wer ist hier am Schlüpfen und sich entwickeln? Weil jedes Kind ist anders und zum Teil gleichen zu uns, zum Teil gar nicht. Sie sind uns manchmal aufräumend und dann denken wir wieder, ah genau, so bin ich auch gewesen. Und das bringt uns alles dazu, denke ich, uns einfach immer wieder damit auseinanderzusetzen, was braucht die kleine Persönlichkeit, die sich da entwickelt. Und das, finde ich, ist eine grosse Aufgabe, auch etwas wahnsinnig Schönes, weil man so dabei sein darf. Ich weiss noch, ich habe mal einen Satz gelesen beim Woody Allen, wo gefragt worden ist, was macht dich eigentlich zu einem erfolgreichen Filmemacher? Und dann hat er gesagt, 80% vom Erfolg ist dabei sein. Und das habe ich so lustig gefunden, weil, ja, das stimmt natürlich irgendwo durch. Wenn du nicht aufkreuzst, bist du nicht dabei und dann hast du auch keinen Erfolg. Aber ich finde es so einen guten Satz für Elternschaft. 80% von guter Elternschaft ist dabei sein. Und zwar wirklich dabei sein. Einfach aufmerksam dabei sein. An der Seite sein, zulassen, rum sein. Ich glaube, das ist mega wichtig.
Ja, ah, das ist auch jetzt so eine schöne Botschaft da an die Community von «Mal ehrlich» und an Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich denke auch sehr entlastend, ich mag mich erinnern, als sie auch noch jünger waren, also kleiner waren, wie viel, also es gibt ja so viele Informationen, was man alles sollte und Babyschwimmen und Eltern, Kind singen und so weiter. Und eben so, das finde ich sehr entlastend, einfach eben dabei sein und fast so ein bisschen aus dem Hintergrund begleiten. Natürlich, wenn sie klein sind, kann man nicht so im Hintergrund sein, dann muss man sie auffahren, wenn sie runterfallen. Hast du das auch schon, wo deine Kinder klein waren, so empfunden? Oder was hast du für Erinnerungen an die Zeit, wo sie wirklich noch klein waren?
Ich kann gar nicht sagen, wie ich wirklich in der Welt gestanden wäre, im Sinne von, dass ich mir jetzt irgendwie überlegt hätte, wie ist jetzt das besonders gut, sollten wir das mit den Kindern machen oder nicht. Ich habe mir nicht so sehr über solche Sachen den Kopf zerbrochen. Ich habe mir viel den Kopf zerbrochen, was heisst 80% dabei sein. Also heisst das 100% und nicht mehr arbeiten oder heisst das 100% arbeiten und am Abend noch rum sein? Das war meine Frage. Wie viel braucht es mich? wie viel von meiner Zeit braucht es? Diese Frage habe ich von aller Anfang an schwierig gefunden und die finde ich bis heute eine Aufgabe. Ich würde nicht sagen, es ist immer schwierig, aber es ist eine Aufgabe, die man sich sehr bewusst stellen muss. Ich bringe einfach gerne noch ein, ich habe die letzten Jahre in einem Konsortium arbeiten von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo wir sehr interdisziplinär zusammengearbeitet haben. Das ist der Think Tank für das Kind, der gegründet worden ist vom Oskar Jenny, vom Kinderarzt am Chispi, der quasi die Abteilung leitet für Entwicklungspädiatrie. Und dort haben wir ein Buch miteinander geschrieben, das heisst «Kindheit, eine Beruhigung», alle miteinander. Mhm. Und die Botschaft ist uns dort sehr wichtig gewesen, also in dem ganzen Knuddelmuddel von Angebot nicht den Kopf verlieren, mhm, sondern sich auch klar machen, Eltern sind natürlich in einer kapitalistischen Gesellschaft eine sehr willkommene Zielgruppe, weil man will es ja richtig machen. Also tut man diesen Eltern Tausende von Angeboten machen, mhm, Produkte, die man kaufen kann, Kurse, die man buchen kann, Bücher, die man lesen soll, aber kein Kind leidet darunter, dass es nicht richtig Nucki hatte oder dass es nicht ein Holzspielzeug hatte statt Plastik oder dass es ins Frühschwimmen gegangen ist statt ins Frühchinesisch. Das macht den Braten nicht feiss. Es ist wirklich viel mehr ein Stück wie das, was das Kind mitbringt, die ganzen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und wie wir als Eltern können da sein. Und wie wir als Eltern können da sein, wiederum, ist auch wieder abhängig von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Also ich denke einfach immer wieder, wir werden nicht im luftleeren Raum Eltern. Und Elternschaft und Kindheit, dass das gelingen kann, ist für mich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ohne, dass ich die Verantwortung der Eltern wegnehmen will. Es ist eine grosse Aufgabe. Aber ich glaube, wir lassen Familien zum Teil auch zu viel allein.
Ja, absolut. Ja. Und das würde ich ganz gerne so ins Politische, aber zuerst möchte ich noch fragen, ganz konkret, eben, ich habe ja am Anfang aufgezählt, was du alles für eigentlich, verschiedene Berufe hast. Also du machst ungemein viel und ich kann mir vorstellen, schon nur eben die Bücher, dass die Bücher entstehen und dann moderierst du noch und hast auch noch Kolumnen geschrieben und dozierst noch. Also wie hast du das, als Kind sich kleiner war, alles unter einen Hut gebracht?
Nicht. Die Sachen sind immer rausgequollen unter den Hut krempen. Ja. Dann habe ich einen grösseren Hut gekauft. Und genau. Nein, das ist nicht einfach. Das muss man auch nicht schönreden. Ich habe weniger gemacht, als die Kinder klein waren. Ich habe das Glück, in einer Partnerschaft zu leben, wo wir wirklich sehr gleichberechtigt unterwegs sind. Ich weiss auch, dass das für viele Frauen, die verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben, sich irgendwann dann gleich nicht mehr so anfühlt, dass sie das Gefühl haben, wir haben zwar mal abgemacht, wir arbeiten gleich viel und schauen gleich viel, die Familienarbeit zu übernehmen und dann klappt es dann gleich nicht. In meinem Fall klappt es. Mhm. Das ist sicher ein grosser Teil von dem, dass Sachen möglich sind. Mhm. Ich empfinde es auch für unsere Partnerschaft als ein grosses Privileg, weil ich glaube, man hat einfach immer mehr Verständnis füreinander, wenn man beide Seiten kennt.
Ja.
Dann hatte ich auch Hilfe gehabt. Ich hatte Eltern, die angepackt haben, die Kinder klein waren. Ich hatte eine Tante, die zum Teil mit angepackt hat. Und ich finde auch dort wieder, eben jedes Kind ist anders. Ich habe gesunde Kinder bekommen. Kinder, die mehr oder weniger einfach durch die Kindheit durchgegangen sind. Mhm. Und wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, hatte ich Arbeitgeber, die Verständnis hatten, wenn ich ausgefallen bin. Also ich habe das Gefühl, meine Rahmenbedingungen waren relativ günstig diesbezüglich. Sie waren nicht günstig gegenüber meinem ursprünglichen Ziel. Ich hätte gerne eigentlich ursprünglich auch mal eine akademische Karriere verfolgt. Das mit der Professur, das ist für mich wirklich eigentlich gescheitert an der Tatsache, dass ich kleine Kinder hatte und nicht bereit gewesen bin, ein Pendeln ins Ausland in Kauf zu nehmen. Das ist für mich nicht in Frage gekommen. Für andere geht das, und ich will das auch nicht abwerten, wer sich für das entscheidet. Für mich war es keine Option gewesen.
Mhm. Und das wäre, also sage ich jetzt ganz ketzerisch, vielleicht anders gewesen, wenn du jetzt nicht Mutter, sondern vielleicht eben Vater wärst gewesen. Also dass man das, ja, eben die Rahmenbedingungen, die du beschreibst, oder als Mann, ist, hat man dort immer so ein bisschen mehr Spielraum, habe ich das Gefühl.
Das glaube ich auch. Man hat mehr Spielraum. Man hat aber auch von der anderen Seite her mehr Druck. Also ich glaube auch als Frau, das dürfen wir uns auch nicht aus Acht lassen. Als Frau wird eher akzeptiert, wenn man sagt, ich kann das nicht machen, ich will das nicht machen, ich habe kleine Kinder, ich will für sie da sein. Als Mann hat man dann vielleicht schnell mal noch das Gefühl, was ist jetzt das für einen? Mhm. Da geht doch der Beruf vor. Also ich erwarte eigentlich von den Männern, dass sie sich mehr einsetzen, dass sie sich mehr engagieren für die Familie. Ich sehe aber gleichzeitig auch, dass es auch Männer gibt, die das gerne wollen und nicht gleich viel Wohlwollen ihnen entgegengebracht wird. Es gibt, glaube ich, beide Seiten.
Ja, absolut. Oder auch Arbeitgeber, die das gar nicht möglich machen. Also das, eben, das wie ein Teilzeitpensum gar nicht möglich ist für einen Mann.
Ja.
Je nach Betrieb.
Gleichwohl muss ich auch sagen, ich habe viel mit meinem Mann über das geredet. Manchmal haben wir gewitzelt, manchmal habe ich mich geärgert. Wenn ich auf dem Spielplatz war mit den Kindern und mich dann austauscht habe mit anderen Müttern, dann meistens, sind dann meistens die Frauen auf dem Spielplatz. Und die haben gefragt, wie viel schaffst du? Und ich habe gesagt, 80%. Dann war die Reaktion meistens, ui, das ist auch noch viel. Mhm. Und der Subtext war, die armen Kinder, oder du hast ja gar nichts von den Kindern.
Mhm. Und auch wenn ein bisschen durch Rabenmutter.
Und wenn mein Mann genau das Gleiche gesagt hat, dann ist die Reaktion von den Müttern, die auf dem Spielplatz sind, durchs Band weg gewesen, leck, mega cool, du machst einen Papi-Tag. Ich will, mein Mann möchte das auch. Und das ist eine Unfairness, oder? Wirklich immer so das Gefühl haben, ich muss mich rechtfertigen und er bekommt eigentlich so ein bisschen Wohlwollen entgegengebracht. Es gibt wirklich einfach die verschiedenen Sichtweisen darauf, ja, wo die Gleichheit oder Gleichstellung, da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir ansetzen.
Ja, und wie fest dass das so in den Köpfen drin ist. Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen später Mutter geworden als du und die Reaktionen waren immer noch die gleichen gewesen. Oder der Mann ist der absolute Held, wenn er einen Papi-Tag hat. Und als Frau kann man es fast nicht recht machen. Also das ist sehr eng. Aber es ist so zwischen 40% und 60%. Das ist gut so okay zum Arbeiten, aber alles, was drüber ist, ist nicht gut. Und alles, was drunter ist. Aber also du hast doch studiert und jetzt was, bist du einfach daheim. Also es ist, ja, wie bei vielen Sachen für Frauen, ist es ein sehr schmaler Grad, den wir dürfen verspielen.
Ja. Das würde ich bestätigen.
Und was mich auch noch interessiert hat, also ich habe das ähnlich erlebt in meiner Partnerschaft, also dass wir uns viel aufgeteilt haben, also beide so ein ähnliches Pensum, beide auch ähnliches Pensum daheim. Ist es für dich ein Weg dorthin oder ist das einfach so wie von Anfang an klar gewesen? Weil eben die Muster, also das, was in den Köpfen ist, ich habe wie gemerkt, der berühmte Mental Load. Als Mama ist man dann gleich die, die noch an das Geburtstagsgeschenk denkt und merkt, ah, die Gummistiefel sind jetzt klein. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt so nach 10 Jahren, denkt es mir, haben wir beide die Schüler immer draussen, aber es war so ein Weg dorthin gewesen. Würdest du das auch so beschreiben?
Ja, ich würde das auch so beschreiben. Ich muss sagen, dass mein Mann sich auch politisch engagiert für Gleichstellungspolitik. Das heisst, er ist sehr sensibel auf die Themen, interessiert sich für das auch. Aber ja, wir haben auch einen Weg zurückgelegt. Ich finde aber auch, wir Frauen müssen einen Weg zurücklegen. Und ich will mit dem nicht sagen, die Frauen sind selber schuld. Wirklich nicht. Aber mir fällt schon auch auf, dass wir dazu tendieren, da einen Perfektionismus an den Tag zu legen, wenn es um die Auswahl geht von diesen Kindergeburtstagsgeschenken oder vom Kuchen, den man mitbringt, wenn das Kind Geburtstag hat, dass dann jemand, der einen gekauften Kuchen mitbringt, irgendwie eben Scheps angeschaut wird. Da müssen auch wir einen Schritt machen und nicht so urteilen übereinander. Also da denke ich mir eben wirklich, gibt es auf allen Seiten einfach noch Korrekturbedarf.
Aber was ist denn, wenn zum Beispiel also der Perfektionismus ablegen auch so ein bisschen zu Ungunsten von den Kindern ist? Also wenn jetzt die Gummistiefel eben zu klein sind und als Frau, also habe ich zum Beispiel auch gemacht, hat man wie beschlossen, jetzt lasse ich den Partner einfach ins Messer laufen und sagen, nee, das braucht neue Gummistiefel. Und er ist ja aber auch das Kind, das Leidtragende, das er mit den zu engen Gummistiefeln in die Waldkita muss.
Ja, das finde ich gerade nicht. Also, ich weiß nicht, wie weit du gegangen bist, aber ich finde, die Kinder sollten in nichts die Leidtragenden sein. Mhm. Ich finde auch, wenn man merkt, jemand will wirklich nicht reduzieren und man hat es nicht super abgesprochen, bevor die Kinder gekommen sind und es gibt Knatsch zwischen den Eltern, dann muss man eine saubere Lösung finden, die für das Kind passt. Mhm. Und das gilt auch, wenn die Kinder krank sind. Und es ist völlig klar, ein krankes Kind braucht Fürsorge, braucht Aufmerksamkeit. Manchmal geht es dann, dass die Grossmami kommen kann. Manchmal geht es aber auch nicht. Und manchmal braucht das Kind auch langfristig mehr Aufmerksamkeit. Also noch eines, es gibt so viele Kinder, die spezielle Bedürfnisse haben, die mitten am Tag in Abklärung müssen, die man in die Physiotherapie bringen muss, die man die Logopädie begleiten muss. Das sind alles Sachen, die müssen gemacht werden und an dem darf nicht gespart werden.
Und jetzt würde ich gleich noch mal gerne zurückkommen. Du hast gesagt, der Eltern brauchen auch andere Rahmenbedingungen und eben, die sind ja in der Schweiz nicht ideal. Kitas beispielsweise, also Fremdbetreuung ist sehr teuer und es ist ein Privileg. Also ich hatte das auch, wie du gesagt hast, Grosseltern, die sehr engagiert waren und mit angepackt haben und also wo siehst du da eben die Verantwortung, du hast es schon ein bisschen gesagt, oder? Bei der Gesellschaft, bei der Politik. Magst du noch ein bisschen mehr darüber sagen?
Ja, da bin ich jetzt einfach Bürgerin, wie alle, die zulassen. Also da bin ich keine Spezialistin dafür und da verlasse ich auch wirklich mein Feld von der Philosophie. Ja. Da bin ich einfach Bürgerin und Mutter von Kind und finde tatsächlich, natürlich ist Kinder überkommen in der Staatssache, das wird dann amigs bösartig so interpretiert. Kinder sind eine Privatsache und so wie die Frage, ob man ein Haustier hat oder ein Auto, das ist auch eine Privatsache und dann muss man auch selber dafür schauen, dass man einen Parkplatz hat oder dass der Hund nicht beißt. So muss man auch selber zu den Kindern schauen. So einfach ist es eben nicht. Also wir wissen auch, wir sind als Gesellschaft auf Kinder angewiesen. Wir brauchen Nachwuchs. Wir laufen in einen brutalen Fachkräftemangel rein gerade. Und ich finde irgendwie insgesamt, Kinder bereichern die Gesellschaft auch. Es ist ein Menschenrecht, reproduktive Freiheit in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig, wenn Kinder mal da sind, zählen sie Chancengleichheit erfahren. Kinder, die Eltern haben, die überhaupt keine Zeit haben für sie, haben schlechtere Chancen. Also das sind lauter Faktoren, also eben Chancengleichheit, reproduktive Freiheit, wo ich muss sagen, das ist relativ klar, dass der Staat da muss sich überlegen, wie er unterstützend kann zur Seite stehen. Und wir haben natürlich gewisse Unterstützungsangebote. Es gibt zum Beispiel reduzierte Tarife für Kitas, aber halt einfach zu wenig. Ich glaube, es ist wirklich zum Teil ein gesellschaftliches Umdenken. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig interessant, was sich an Universitäten wirklich verändert hat. Ein Gebiet, das ich jetzt gut kenne, wo ich noch studiert habe und auch meine Doktorarbeit geschrieben habe, hat das Kolloquium ganz selbstverständlich noch um 6 Uhr angefangen und war um 8 Uhr fertig gewesen. Und dann ist man Bier trinken und wer nicht zum Bier gegangen ist, hat halt irgendwie auch die informellen Gespräche verpasst, wo einerseits die lässigen Gespräche gewesen sind, aber auch die, wo man oft noch Sachen erfahren hat, die wichtig gewesen sind. Und es hat wie genug gebraucht, genug Leute, die Kinder hatten. Ich war damals auf weiter Flur allein, die gesagt haben, sorry, das geht für mich nicht. Und mittlerweile, wenn ich so ein bisschen rumhöre, ist es eigentlich ein No-Go, an der Uni noch Kolloquien zu machen am Abend um 6 Uhr. Die sind mittlerweile alle am 4 Uhr. Und das ist ein Umdenken, ein Umstellen, wo ich glaube, das würde vielen Arbeitskontext eine Möglichkeit sein, wo man wirklich müsste genauer anschauen müsste. Wann macht man wo, wie Sitzungen?
Oder wie du vorhin erwähnt hast, auch die Selbstverständlichkeit, oder dass man darf. Also mein Mann, ich erzähle jetzt, das schafft im Museum für Kommunikation in Bern und es war sehr lang schwierig mit dem Homeoffice. Und jetzt, also heute ist meine Tochter krank und der hat wie morgen gesagt, ja klar, du musst auf Zürich, ich bleibe daheim. Und das ist schon ein Weg dorthin. Also, eben so, wie du sagst, so das Umdenken in all den Institutionen, ich glaube, wir sind auf dem Weg, aber ja, es ist noch ein Wegstück vor uns. Aber wir gehen jetzt zurück, du hast vorhin gesagt, wir verlassen dein Gebiet, wir gehen jetzt zurück in dein Gebiet. Etwas, was mich wundernimmt, du hast vorher den Immanuel Kant zitiert, der sich offenbar auch schon über Elternschaft Gedanken gemacht hat. Deine schriftlichen Werke, also deine Bücher, da hat es einige, die sich um Elternschaft und Kindschaft drehen. Ist das eigentlich etwas Neues oder etwas Altes, dass man über Elternschaft philosophiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Über Elternschaft, also was ist eigentlich die Idee von Elternschaft, bis hin zur Frage, was begründet eigentlich Elternschaft, das ist ein neues Gebiet. Weil natürlich Elternschaft lange Zeit eigentlich das war, was man würde jetzt sagen, ist Mutterschaft. Also die ganze Pflege sozusagen, Fürsorge, das sind die weiblichen Gebiete gewesen, und dort hat die Philosophie sehr wenig zu suchen gehabt. Man hat über Erziehung schon früh philosophiert, dort ist es aber ein Stück weit oft auch darum gegangen, also gerade auch noch in der Antike, wie erziehen wir Menschen zu guten Bürgern und Bürgerinnen, damit die Gesellschaft wiederum etwas davon hat. Bis hin beim Platon, wo sogar der Vorschlag im Raum gestanden ist, dass man Kinder wegnimmt von den Familien und die Erziehung eigentlich im Staat übergibt, um eben möglichst guten Nachwuchs zu produzieren. Also das ist eigentlich eher neuer, dass man so umfassend über Elternschaft nachdenkt. Und die Frage, was Elternschaft überhaupt begründet, das ist natürlich erst wirklich eine Frage geworden seit der modernen Reproduktionsmedizin. Vor allem Mutterschaft ist zumindest immer schon klar gewesen. Es gibt den altrömischen Ausspruch «Mater semper certa est». Die Mutter ist immer sicher, weil es die gebärende Frau ist. Jetzt wissen wir, mit Eizellspende, mit Leihmutterschaft gerät das ins Wanken. Und plötzlich fragt man sich mehr und mehr, was begründet eigentlich Elternschaft? Sowohl was Recht auf Elternschaft anbelangt, als auch was Pflicht zu Elternschaft anbelangt. Also bis zu welchem Alter vom Kind darf ich zum Beispiel sagen, also ich habe es jetzt ausprobiert, es gefällt mir jetzt gleich nicht so, darf ich es jetzt wieder abgeben? Das geht ja eigentlich nur sehr, sehr früh, oder dass man ein Kind zum Beispiel noch zur Adoption freigeben kann.
Ja, das erinnert mich gut an etwas, was du auch, jetzt können wir den Bogen schlagen, so Mitte des Lebens, etwas, was du auch in Mitte des Lebens schreibst, dass man ja erst weiss, wenn man es erfahren hat. Also, oder du redest schon von Lebenserfahrung, wo man wirklich am eigenen Leib muss erfahren. Ich weiss nicht, ob es in diesem Zusammenhang ist. Nein, ich glaube, es ist im Zusammenhang mit Reue, Bedauern und Ambivalenz, wo du auch Regretting Motherhood erwähnst, wo, jetzt mal ehrlich, Community, übrigens auch Regretting Fatherhood, ein Thema ist, wo sehr rege diskutiert wird. Ja, was macht man da, wenn man, also eben Elternschaft ist recht unwiderruflich. Was macht man, wenn man merkt, es gefällt mir doch nicht so, oder ich bin vielleicht doch nicht die Richtige zum Mutter sein oder nicht die Richtige zum Vater sein?
Also was man da macht, ist im Grunde genommen eine psychologische Frage. Oder? So, ja. Menschen brauchen in erster Linie Ansprechpersonen und Unterstützung. Und ich halte nichts, aber gerade gar nichts davon, mit hämischer Kritik über so Leute herzuziehen. Ich glaube, das ist ganz ein grosser Schmerz und es ist wichtig, dass man über das Thema redet, enttabuisiert. Mir geht es im Buch an dieser Stelle darum zu sagen, und Regretting Motherhood ist einfach ein Beispiel, dass es im Leben halt etwa die Situation gibt, dass man sich entscheidet für etwas oder auch gegen etwas, wo man gar nicht so recht weiss, was die Entscheidung mit einem macht. In der Philosophie redet man auch in dem Zusammenhang von sogenannten transformativen Erfahrungen. Und manchmal wendet sich das zum Guten. Es gibt zum Beispiel die schöne Geschichte vom kleinen Lord, eine Verfilmung, eine Romanverfilmung, die oft an den Weihnachten läuft, wo immer alle zu Tränen rührt, von einem ganzen verhärmten alten Mann, der Kind schrecklich findet. Und dann bekommt er ja sein Enkelkind quasi ins Haus geschneit und kümmert sich dann mit der Zeit widerwillen und verändert sich zum Guten. Und man merkt zuletzt, es gibt eigentlich für ihn kein grösseres Glück wie das Kind. Das ist also die gegenseitige Erfahrung, wie Regretting Motherhood. Ja. Da kommt jemand eigentlich wider Willen zu einem Kind und merkt dann, das ist das Beste, was ihm hätte passieren können. Und mir geht es vor allem darum zu sagen, es ist falsch, wenn wir uns einreden, wenn wir zurückkommen, oder könnten wir nur noch mal zurück, dann würden wir anders entscheiden. Weil die, wo wir dort gewesen sind, sind halt nicht die gleichen, wo wir heute sind, mit dieser Erfahrung. Das heisst, Erfahrung tut uns oft eben tiefgreifend verändern. Erfahrungen sind nicht wie Kleidungsstücke, die man einfach abziehen kann, wenn sie beißen oder man zu heiss hat oder sie einem gefallen, sondern die verwachsen mit uns, die werden wie zu einer zweiten Haut. Und irgendwie müssen wir lernen, mit denen leben. Und da hilft wirklich nur, wenn es nicht passt, die Reue zuzulassen und sich zu überlegen, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen.
Und jetzt ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Merci vielmals SRF Kids News, dass dir helfen, unseren Podcast zu unterstützen. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Es ist gerade ganz schön viel los in der Welt. Richtig kompliziert wird es dann, wenn unsere Kinder fragen, wie nach der Nachi Osten eigentlich ist, wie das künstliche Intelligenz macht oder in was sich der Klimawandel eigentlich verwandelt. SRF Kids News hilft uns da dabei. Jede Woche werden hier Nachrichten aus der Schweiz und aus aller Welt präsentiert. Altersgerecht, verständlich und nicht so kompliziert. Es geht um Themen rund um Politik, Wissenschaft, Umwelt und Gesellschaft, die unseren Kindern näher gebracht werden. Und uns als Eltern ermöglicht diese Sendung einen leichteren Einstieg in Dialog um die ganz grossen Fragen von unserer Zeit. Verbessern können SRF Kids News die Welt natürlich leider nicht. Aber die Sendung kann uns dabei helfen, mit unseren Kindern verständlich darüber zu reden. Und wir dürfen auch mitschauen. Denn auch für Erwachsene ist ja die Welt im Moment nicht nur einfach einzuordnen. Jeden Donnerstag um 5 Uhr gibt es neue Folgen. Schaut doch mal rein auf Play SRF. Und jetzt geht es weiter mit unserem Podcast.
Ah, das ist ein sehr schönes Bild, die Haut, die mit dem verwachst, oder die Erfahrung, die mit dem verwachst. Und auch finde ich sehr schön, dass du sagst, die Reue zuzulassen, also dem wie Raum zu geben, weil meine Erfahrung ist schon, es transformiert erst, wenn es ein bisschen Platz hat, oder wenn man sich so in eine Schublade quetscht. Ja, dann ist es einfach wie eingesperrt und vermodert dort. Und jetzt muss ich aber ganz schnell einen Eindruck korrigieren, weil «Mitte des Lebens» ist ja sehr ein positives Buch. Also ich möchte noch sagen, es ist überhaupt nicht ein Midlife-Crisis-Buch, wie man das ja schnell mal assoziieren kann. Also ich glaube, du sagst so oft, viele Bücher oder was auch immer für Informationen, die sich mit der Lebensmitte befassen, haben sofort den Touch von Midlife-Crisis. Aber das ist dieses Buch überhaupt nicht. Also es zeigt eigentlich ganz viele Vorzüge auf von dieser Lebensmitte. Ausser, oder vielleicht und, es gibt einen grossen Teil, wo du eben über Reue und Bedauern auch als Gegenüberstellung redest. Du sagst, Reue ist viel mehr etwas, was man wie selber in Anführungszeichen verschuldet hat, also wo man selber wie einen Beitrag hat geleistet, und Bedauern kann man nur etwas, wo man keinen Einfluss darauf hatte, also wo ihm einfach widerfahren ist. Und du hast vorher erwähnt, dass du eigentlich gerne eine akademische Karriere hättest eingeschlagen, und das hat sich aber wahrscheinlich ergeben, dass du beim SRF bist gelandet. Ist das etwas, was du bereust oder was du bedauerst?
Jetzt muss ich ohne Welle irgendwie übergriffig sein,
ja, für
schnell einen Eindruck korrigieren.
Ja.
Es ist eigentlich eine andere Unterscheidung zwischen Bedauern und Bereuen, die mich interessiert.
Ja.
Es ist so, dass tatsächlich die Reue ist die bitterere Erfahrung wie das Bedauern.
Ja.
Aber es geht nicht so sehr um die Frage, bin ich die Person, die es verschuldet oder verbosgt hat, sondern es geht mehr darum, ist es etwas, wo ich wirklich würde sagen, könnte ich es ändern, würde ich es ändern.
Ja.
Und wenn wir zum Beispiel einen Fehler machen, auch jemand anderem gegenüber, also jemandem Unrecht tun, dann wollen wir in aller Regel, wenn wir es bereuen, dass wir es nicht gemacht hätten. Mhm. Und wir sagen eben, so etwas könnten wir zurück, dann würden wir es nicht so machen.
Mhm.
Und das gilt auch bezüglich im eigenen Leben. Es gibt so Sachen, wo wir wirklich denken, ich war aus der Spur und es ist nicht gut, was ich gemacht habe. Und ich kann das eben helfen zu verstehen, dass wir viele Sachen gar nicht vorwegnehmen können, weil wir uns erst verändern in dem, dass wir es machen. Das Bedauern ist so ein bisschen, eine feinere Erfahrung, und die hat viel mehr damit zu tun, dass wir wahrscheinlich gar nicht würden sagen, könnte ich zurück, würde ich es anders machen, sondern dass wir viel mehr einfach sehen, wir wollen in aller Regel mehr, wie was Platz hat in einem Leben.
Mhm.
Und von dem her können wir vielleicht auch sagen, mit einem Bild, das mir sehr gefällt, von Platon. Er sagt, wenn man sich ein Schalentier vorstellt, also ein Hummer oder eine Langustine, dann will das Viech nur fressen und schlafen. Und fressen und schlafen hat in jedem Leben Platz. Also gibt es nichts zu bedauern für so ein Schalentier. Wir Menschen haben aber ganz viel Sehnsucht. Und weil wir so viel Sehnsucht haben, passiert es uns dauernd, dass wir nicht in alle Richtungen losgehen können.
Mhm.
Und lange Zeit sagen wir dann einfach, ja, dann machen wir es halt später.
Mhm.
Jetzt hat es nicht Platz, lange Ferien machen. Jetzt ist nicht Zeit, wo ich immer ausschlafen kann, aber später dann. Und in der Mitte des Lebens, wo oft so ein Bilanzierungsmoment aufkommt, merken wir vielleicht, wir können nicht mehr alles verschieben. Gewisse Sachen werden nicht mehr eintreten.
Mhm.
Und das ist dann vielleicht so ein bisschen das Bedauern. Das heisst aber nicht, dass ich schade finde, wie es gelaufen ist.
Mhm.
Und da sind wir jetzt vielleicht bei meiner Erfahrung. Also meine Arbeit, die ich jetzt machen kann, ist nicht einfach faute de mieux und hätte ich nur Professorin werden können, dann hätte ich jetzt nicht das Fernsehen machen müssen. So ist es definitiv nicht. Ich empfinde meine Arbeit als ein riesengroßes Privileg. Ich mache es wahnsinnig gern. Habe sehr viel gelernt und viele Möglichkeiten, mit vielen interessanten Personen ins Gespräch zu kommen. Von dem her ist das auch gut gelaufen. Und trotzdem denke ich manchmal auch, das wäre halt auch noch schön gewesen.
Mhm.
Aber es hat einfach nicht alles in einem Leben Platz. Und von dem her ist das ein Bedauern, aber ein leisliches Bedauern. Und eins, was damit zu tun hat, dass mein Leben zu kurz ist, um alles unterbringen, was mich gelustet.
Mhm. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht überprüfig bin. Also bei Mitte des Lebens, mit euch, das schimmert immer wieder so durch. Du hast so die Fähigkeit, dich an dem zu freuen, wo jetzt ist, wie du mir das bestätigt hast. Also du hast nicht, wie das vielleicht andere Menschen haben, aber vielleicht Mitte des Lebens oder später, eben so eine Zerknirschtheit. Also man kann sich ja auch in dem wie verirren, dass man eben in dieser Reue und das dreht dann immer wieder, hätte ich doch und ich wette, es wäre anders gelaufen. Ist das, hast du das Gefühl, das ist wie in der Natur von Menschen, also die Akzeptanz und die Anpassungsfähigkeit, oder ist das so etwas, was man lernen kann, was man üben kann?
Also insgesamt, glaube ich, ist natürlich einfacher, nicht so viel zu bereuen und zu bedauern, wenn das Leben mehr oder weniger gut rausgekommen ist. Und ich bin in vielem ein Glückspilz. Also mein Leben hat bis jetzt nicht so viel Schattenseite gehabt, im Sinne von, dass ich jetzt müsste sagen, da gibt es massive Sachen, die einfach schlimm schief gelaufen sind. Es ist sicher einfacher, nicht so sehr ins Bereuen hineinzukommen, wenn man grundsätzlich zufrieden ist. Ich betone in dem betreffenden Kapitel aber auch, dass neben Reue und Bedauern ja auch so Gefühle gibt wie Stolz und Dankbarkeit. Mhm. Also man kann ja auch zurückschauen und sich überlegen, was ist gut gelaufen, was ist schön in meinem Leben, für was bin ich dankbar. Und Dankbarkeit ist wie so die demütige Schwester vom Stolz. Mhm. Der Stolz sagt im Grunde genommen, hey, ich kann mir auf die Schulter klopfen, was ich alles geleistet und erreicht habe. Dankbarkeit ist demütig und sieht, bei all dem, was gelungen ist, hat es halt auch das Glück gebraucht. Es hat andere Leute gebraucht, die es gut gemeint haben. Es hat gute Fügungen gebraucht. Und ich glaube einfach, das ist wichtig, dass man nicht nur das Negative sieht, sondern auch das Positive. Und in dem Positiven nicht nur das, was man sich selber zurechnen kann, sondern immer auch sehen, es gibt eben andere, die weniger Glück haben. Das macht einem auch, finde ich, so ein bisschen sensibler für Fragen von der Gerechtigkeit wiederum. Und das ist mir sehr wichtig.
Aber mir dünkt, also für da nochmal nachzusagen, was ich beobachte, ist, dass man das manchmal nicht entscheiden kann, oder wie Glas halb voll oder halb leer, das man sieht, sondern dass das vielleicht einfach in der Veranlagung ist, vielleicht auch mehr in der Nurture, also was man vielleicht auch vorgelebt hat bekommen. Ich weiss, du sagst ja oft, die Philosophie beratet nicht, aber also, wäre das vielleicht dein Rat, also mehr Dankbarkeit zu kultivieren, so als Antidot, wenn man nicht so aus dem, es ist so negativ rauskommt?
Also Dankbarkeit kultivieren ist sicher etwas ganz Wichtiges. In allen fernöstlichen Weisheiten spielt das ganz eine grosse Rolle. Und im Übrigen auch in der Philosophie, der Cicero zum Beispiel, ein römischer Philosoph, sagt, Dankbarkeit ist die erste Tugend. Also von dem her, ich glaube, das wissen wir übrigens auch von der Psychologie, dankbare Menschen sind der Tendenz nach glücklichere Menschen. Also von dem her, ja, Dankbarkeit kultivieren ist eine gute Sache. Es gibt etwas Zweites, was mir wichtig ist. Philosophie lernt einem auch, einen sehr umfassenden Glücksbegriff zu internalisieren. Also mit Glück meinen wir in der Philosophie nicht einfach Happy Life. Wir meinen nicht einfach schenkelklopfend, super glücklich in der Hängematte und nur Sonnenseite. Sondern ein glückliches Leben versteht man in der Philosophie in erster Linie als ein glückliches Leben. Und ein glückliches Leben ist eigentlich ein Leben, wo wir als Menschen voll zur Entfaltung kommen. Und wir alle wissen, Mensch sein heisst nicht nur happy sein, heisst nicht nur schmerzfrei sein, vergnügt, es lustig haben, sondern voll Mensch sein heisst auch traurig sein, verzweifeln, hadern, den Schatten wahrnehmen. Warum? Weil das immer auch Kehrseiten sind von starken positiven Gefühlen. Mhm. Also wer wirklich liebt und mit voller Leidenschaft sich noch einmal reinhängt, egal ob in einer Beziehung oder in ein Projekt, der riskiert sich immer auch. Sachen können scheitern, können in die Hose gehen. Menschen können einen verlassen, Menschen können sterben. Und das alles bedeutet, dass es eben immer die Schattenseite gibt von dem Investment, wie man neudeutsch sagt, wo man an den Tag legt. Und darum würde ich schon sagen, die Philosophie zeigt einem vielleicht auch ein bisschen, dass das halbvolle Glas und das halb leere Glas, das ist halt wirklich eben die beiden Seiten vom Glas. Und das glückliche Leben ist das ganze Glas. Und das hilft mir, persönlich.
Also eigentlich das Fühlen, ich habe das irgendwo, ich glaube, das kommt aus der Psychologie, also the good news is you feel more, the bad news is you feel more. Also so wie du sagst, oder, wenn man die guten Gefühle will, die Glücksgefühle, muss man auch bereit sein, in die andere Seite zu fühlen, weil es ist wie ein Muskel, oder, wo man halt in beide Richtungen wie trainiert, finde ich sehr schön.
Und was ich schon auch finde, ich habe jetzt im Kontext von diesen ganz vielen Lesungen, die ich habe mit meinem Buch «Mitte des Lebens», immer wieder die Frage, ist das nicht sehr eine privilegierte Sicht, dass man hingeht und sagt, Mitte vom Leben ist eigentlich die beste Zeit, weil wir einerseits schon so viel Lebenserfahrung haben können akkumulieren und andererseits auch noch voll im Saft stehen eigentlich. Also wir haben immer noch die Möglichkeit, vieles zu ändern. Wir können noch mal neu ansetzen, nicht in allem, aber in einigem. Und wir sind noch nicht, vielleicht zwar noch lebenserfahrener, wie wir sind mit 80 oder 90, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir auch sagen müssen, es liegt fast nicht mehr viel Leben vor uns. Und wir können nicht mehr so nochmal umsteuern und haben einfach auch nicht mehr so viel Kraft. Und immer wieder kommt dann, ja, aber es ist doch eine privilegierte Sicht. Es gibt doch auch Leute, die haben irgendwie gar nichts und die können gar nichts neu entscheiden. Das stimmt. Aber die Leute, die an die Lesungen kommen, das sind nicht die.
Nein.
Und ich glaube, das Ausweichen, ja, aber ich kann doch gar nicht, gegen das schreibe ich auch ein bisschen an. Mhm. Ich finde, erwachsen zu sein heisst auch Verantwortung übernehmen für das eigene Leben. Und aus dieser Opferrolle herausfinden und dauernd sagen, das Leben hat es nicht gut gemeint mit mir, ich habe immer Pech, die anderen sind gemein gewesen. Nein, dann beweg dich. Es gibt die relativ stupide Postkarte mit einem Baum drauf, wo steht «Move, you are not a tree». Und das stimmt. Wir können uns bewegen. Mhm. Es ist schön, wenn wir Wurzeln haben. Wurzeln geben uns die Möglichkeit, so etwas wie eine Bleibefreiheit zu entfalten. Das ist auch ein Begriff, der mir sehr wichtig ist, von der Philosophin Eva von Redeker. Aber wir sind, auch wenn wir Bleibefreiheit haben, wir sind auch frei, es ist eben eine Freiheit, unser Wärchen zu packen und zu gehen.
Mhm. Und es ist eine gute Überleitung. Ich finde, du erwähnst sehr schön die drei Güter der Lebensmitte und die sind Lebenserfahrung, Kenntlichkeit und Fähigkeit zur Distanznahme. Und das ist ja zum Beispiel etwas, das nicht von einem Privileg abhängt. Also unsere Reflexionsfähigkeit, unsere Selbstkenntnis. Aber vielleicht, eben, weil nicht alle das Buch gelesen haben, magst du noch etwas sagen zu diesen drei Lebensgütern und die ein bisschen erklären?
Ja, aber danke, dass du es so eingeführt hast, weil das ist genau der Punkt. Das sind eigentlich Sachen, die erstmal unabhängig sind von unserer Situation. Und die Lebenserfahrung, das ist für mich einfach so mir wie Schuppen von Augen gefallen, wo ich in das Buch geschrieben habe. Es gibt unglaublich wenig über Lebenserfahrung. Also in der Philosophie ist der Begriff sowieso komplett unterbelichtet. Und das finde ich darum interessant, weil es doch eigentlich so etwas Fantastisches ist. Mhm. Und einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe und warum das Buch ja den Untertitel hat, eine Philosophie der besten Jahre, ist eben genau, dass ich mich gefragt habe, warum hat man in der antiken Philosophie, also eben zum Beispiel beim Aristoteles, so betont, dass die mittleren Jahre eigentlich Blütezeit sind. Und wieso reden wir mittlerweile aber vor allem von den mittleren Jahren als eine Krisenzeit? Die Spannung wollte ich auflösen. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir aufgehört haben, mehr darüber nachzudenken, zu was wir eigentlich erblühen oder anwachsen und was das für eine grossartige Bewegung ist. Dass man eben kann Erfahrungen sammeln. Und das sind ja lauter Erfahrungen, die man eben nicht in der Schule lernen kann, die einem mit keinem Lehrbuch beigetragen werden können, sondern man muss es durchleben. Also wenn man möchte verstehen, was Liebeskummer ist oder Heimweh ist, dann kann man das nicht nachlesen. Man kann nicht jemanden fragen.
Auch nicht ChatGPT.
Nein. ChatGPT wird ihm eine Antwort geben und möglicherweise nicht einmal eine dumme. Aber es geht eben um Erfahrungen, die körperlich sind, die man wirklich durchleben müssen. Und darum können wir einander Erfahrungen auch nicht abnehmen. Ich werde so oft gefragt, was ich meinen Kindern mitgebe. Und ich denke, kann man wenig so konkrete Sachen. Ich halte mich extrem zurück mit Tipps, es sei denn, sie fragen. Aber ich glaube, so viele Sachen müssen wir einfach selber erfahren. Mhm. Und das zweite Gute ist vielleicht ein Stück weit Erfahrung mit uns selber zu gewinnen. Also die Kenntlichkeit, die damit zu tun hat, dass wir zuerst mal herausfinden müssen, was sind wir eigentlich selber für Tierli? welches Habitat ist unseres? Wo leben wir gern? Und mit dem meine ich jetzt nicht nur eine Ortschaft oder eine Form von Behausung, sondern auch in welchem Kontext, in welchem beruflichen Kontext, welche Freizeitbetätigungen tun mir gut, welche Freundeskreise, wo kann ich gedeihen? Also sich selber kennenlernen ist so ein Gut. Ich mag mich sehr gut erinnern, dass ich im Laufe des Lebens mich zum Teil auch in Peergroups umgetan habe, die mir nicht gut getan haben. Und das musste ich zuerst lernen. Und das Dritte ist die Distanznahme. Das kann man, glaube ich, sehr einfach, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Einfach so das Gefühl von, der Brei wird immer heißer gekocht wie gegessen, wie man so schön sagt. Also die anderen können noch lang gross reden und einem warnen, was ich nicht alles. Mit der Zeit weiss man es einfach ein bisschen, dass man sich nicht so schnell irre machen lassen muss. Und dass man darauf vertrauen darf, dass es schon gut kommt. Und dass man aber auch nicht muss so ein unglaubliches Spektakel ablassen muss, wenn einem etwas gelingt. Am Ende des Tages ist, glaube ich, ein bisschen Ironie zum Ganzen auch hilfreich.
Ja. Und es ist ja banal, aber es stimmt. Es kommt wirklich mit dem Alter einfach so ein bisschen mehr so eine Kontenance und auch manchmal sich selber gegenüber. Also ich finde es so spannend, wie man selber auch ein bisschen mehr zu der eigenen Beobachterin wird, dass wenn die Emotionen hochkochen, dass man dann eher vielleicht das E-Mail zuerst in den Entwürfen abspeichert und wartet bis am nächsten
Sehr
Morgen.
Sehr gutes Beispiel.
Ja, und vielleicht die ist dann am nächsten Morgen nicht mehr so dringend und nicht mehr so relevant oder man kann es ein bisschen sachlicher formulieren. Ja.
Und man will es ja nicht missen, dass man mit 16 oder 18 den Liebesbrief noch zur Nacht um 12 Uhr mit dem Velo vorbeigebracht hat, weil man das Gefühl hat, es ist so dringend.
Ja, ja.
Die Dringlichkeit, die das Leben dann hat, ist ja auch gut.
Mhm.
Aber Sachen können ruhen lassen und nicht gerade müssen reinschiessen, das ist etwas, was wir im Laufe des Lebens lernen.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, was einem mich dankbar macht. Das ist so das... Also eben, wie du sagst, es war wunderschön gewesen. Also manchmal auch sehr anstrengend, das Feuer zu haben als junge Person. Aber es ist auch schön, wenn das jetzt so ein bisschen hat runterköcheln konnte und man oft ein bisschen bedachter vielleicht kann reden und handeln. Und ja, vielleicht auch ein bisschen weniger verletzend ist zwischendurch. Aber wir haben schon ein paar Mal, haben wir ja das, also du hast das auch gesagt, eben das wäre Mitte vom Leben auch so ein bisschen bilanziert. Du sagst in deinem Buch auch, man ist manchmal auch so an dem Punkt, wo man denkt, jetzt habe ich so viel erreicht, was jetzt? Und das viele Erreichen hat ja auch damit zu tun, dass die Lebensmitte ist ja auch sehr, sehr busy. Also man redet ja auch von der Rush-Hour des Lebens. Und du hast mir in deinem Buch zwei wunderschöne Begriffe geschenkt, die ich glaube, für immer wieder mitnehmen, nämlich das telische und das athelische Leben. Vielleicht magst du es sehr schnell einordnen, was das heisst, und du stellst dann auch noch eine Anschlussfrage.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für dich naheliegend ist, weil du bist ja auch noch Yoga-Lehrerin und dort geht es natürlich viel um das sogenannte athelische.
Mhm.
Also die Begriffe, die kommen eigentlich ursprünglich vom griechischen Begriff telos, das heisst das Ziel. Und telisch meint zielfokussiert im Leben stehen oder durchs Leben gehen und athelisch nicht zielfokussiert, sondern eben sehr mehr den Fokus auf den Moment, auf das, was beglückend ist im Hier und Jetzt.
Mhm.
Und ich glaube, man kann es ganz gut verstehen, wenn wir uns vorstellen, dass das Leben ja sehr lang eigentlich aufgebaut ist wie eine Karriere. Man redet damals in der Philosophie oder auch in der Psychologie vom Career Life, wo man sehr lang lebt und wo viele Leute das Gefühl haben, sie sind eigentlich das ganze Leben lang so unterwegs. Nämlich so im Eindruck, alles, was ich erreiche, kommt immer gerade das Nächste. Und wenn man jung ist, ist das ja auch so. Oder? Man muss irgendwie die Schule abschliessen, dann muss man eine Ausbildung abschliessen, dann muss man mal ausziehen von zu Hause. Dann gibt es vielleicht irgendjemanden, der die Frage stellt, wollen wir nicht zusammenziehen. Dann gibt es vielleicht jemanden, der eine Familie gründen will. Dann kommt vielleicht das erste Kind auf die Welt. Dann muss man sich vielleicht fragen, will man sich weiterbilden. Und es ist eigentlich immer wieder etwas Neues. Und das ist so wie ein Stegen. Und irgendwann kommt einfach der Moment, wo man so das Gefühl hat, jetzt bin ich Stegentritt um Stegentritt um Stegentritt aufwärts gegangen oder zumindest vorwärts. Und nie hat es den Moment gegeben, wo ich wirklich dann mal zufrieden gewesen bin. Sondern kaum habe ich das Nächste, kommt schon wieder das Gefühl, und was kommt jetzt als Nächstes? Und das will das Begriffspaar so ein bisschen einfahren. Es ist ein Begriffspaar, das Kieran Setia eingeführt hat in seinem Buch über die Midlife Crisis. Eines der ganz, ganz wenigen philosophischen Bücher, die es noch gibt zum Thema.
Mhm.
Wo er auch beschreibt, wie er eigentlich plötzlich so feststellt, er hat eine riesige Karriere gemacht und ist trotzdem nicht zufrieden.
Mhm.
Und er erklärt sich dann eben so, dass er das Athelische wieder ins Leben reinholen muss. Nämlich Sachen machen um ihrer selbst willen. Also wie den Fokus ändern. Nicht die Wohnung aufräumen, weil jetzt dann gerade Besuch kommt, damit die sehen, wie toll meine Wohnung ist, sondern weil es mir gerade ums Aufräumen zu Mut ist und weil es mir jetzt gerade irgendwie gut tut. Vielleicht ist das nicht für alle Leute ein gutes Beispiel. Ich muss sagen, ich räume recht gerne auf. Aber zum Beispiel Sport treiben ist ein grosser Unterschied. Gehe ich gut joggen, weil ich einfach die Energie in mir drin habe, zum verrebeln und ich habe Lust, Schuhe anlegen und Lust zu joggen. Oder gehe ich gut joggen, weil das steht heute noch auf meinem Plan, weil ich muss noch Kalorien verbrennen oder ich bin am Trainieren auf einem Halbmarathon. Oder ich habe irgendwo gelesen, wenn man nicht jeden Tag so und so viel Schritt macht, dann wird man krank. Es ist ganz eine andere Perspektive. Also Sachen um ihrer selbst willen tun, nicht weil man etwas muss erreichen damit. Das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Sache, gerade auch in der Mitte des Lebens, wo man in dem Hamsterrad oft drin steckt.
Und du hast zwar gesagt, ich bin Yoga-Lehrerin. Also ja, ich schätze natürlich den Moment des Präsenzseins, aber ich muss sagen, seit ich Kind habe, also vor allem seit der Phase, wo sie eben noch sehr klein sind und man ist entweder am Arbeiten oder mit dem Kind oder wenn man kann, am Schlafen. Und ich merke, ich komme wie aus diesem telischen Modus fast nicht mehr raus. Also weil ich das so gelernt habe, von wo sie noch ganz klein waren, einfach erledigen und immer effizient sein. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Hast du, also ich nehme an, es war bei dir nicht anders, oder? Du hast gesagt, aber der Hut war klein und es ist schon unten rausgekommen. Bist du irgendwann aus diesem Modus rausgekommen? Oder wie hilfst du dir, so atelische Momente zu kreieren in deinem Leben?
Ich finde es eine Herausforderung, ganz klar. Die ist für mich nicht kleiner wie für andere. Ich suche sie sehr bewusst. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr gerne spaziert oder läuft. Auf Hochdeutsch ist es immer schwierig, laufen zu sagen. Sonst meint man, ich gehe gut joggen. Aber ich laufe zügig durch den Wald durch. Ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr joggen. Ich habe seit klein auf ein Rückenleiden. Und für mich ist das eigentlich, auch wenn ich es manchmal vermisse, das Tempo, aber für mich ist es eigentlich auch gerade noch gut. Ich gehe dafür eigentlich fast jeden Tag in den Wald, weil ich auch merke, mir tut Bewegung sehr gut, und zwar wirklich auch seelisch sehr gut, und mir tut es wahnsinnig gut, mit dem Wald unterwegs zu sein. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich nehme den Wald anders wahr, seit ich nicht mehr jogge. Und das ist eine innige Beziehung von mir zu dem Wald.
Ah, schön.
Also gerade jetzt merke ich so, es ist so Buschwindrösli-Zeit. Ich habe wahnsinnig gerne die Buschwindrösli, schon als ich ein Kind war, habe ich die gerne gehabt. Und zwar, weil ich so früh gemerkt habe, die kann man eigentlich nicht pflücken. Das hat mir immer gut gefallen an diesen Blümchen. Ich habe als Kind immer gerne Blümchen gepflückt und das hat nicht funktioniert. Die sind immer welk gewesen, wenn man heimgekommen ist. Die sind ja ganz zart und lampen schnell. Und ich finde das einfach bezaubernd, die weissen Blümchen im Wald.
Man muss einfach im Moment geniessen und dann...
Und dann kommt das Nächste. Es fällt immer an mit dem Bärlauch, dann kommen Buschwindrösli und so geht es ineinander über, was so blüht. Und das grösste Glück ist manchmal, wenn der Reiher im Bach steht. Den sehe ich so jedes dritte, vierte Mal. Nicke ihm dann stumm zu und habe das Gefühl, er nicke mir auch zu. Was natürlich pure Einbildung ist. Aber wir haben, oder ich habe eine innige Beziehung zu ihm.
Und das ist jetzt so ein bisschen eine wilde Hypothese von mir, aber ich weiss, du hast schon eine Nähe zum Niklaus Brandschen. Gehe ich richtig in der Vermutung, dass du auch meditierst? Oder ist es wirklich vor allem der Wald?
Nein, das ist richtig. Alle, die, ich sage jetzt mal, ernst zu nehmen, meditieren, sind, glaube ich, entweder Totalprofis wie die Niklaus Brandschen, die ich sehr schätze, und sonst wissen sie, dass man darüber nicht redet.
Okay. Aber ich habe gehört, dass du gerne haptische Sachen hast und dass du manchmal deinen Gästen gerne etwas Haptisches mitbringst. Und darum habe ich jetzt dir den mitgebracht. Ich habe den auch sehr gerne in der Hand, weil ich finde es so beruhigend. Das ist also für die, die uns nicht sehen, der Schlegel heissen die, glaube ich, für zur Meditationsklangschale. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir jetzt einbilde, dass uns das verbindet.
So schön.
Aber wir reden nicht darüber. Das ist,
danke,
ich bin einverstanden.
Das ist geil. Ja, ich glaube, dass es Sachen gibt, die auch Teil sind von einem Unterwegssein, wo ich einfach, das habe ich so ganz fest gelernt, dass man gewisse Sachen nicht an die Öffentlichkeit kehren. Ich glaube, die uns zulassen und so diesen Weg ein bisschen kennen, die verstehen das.
Ja, ich glaube auch.
Danke vielmals. Absolut,
das ist gerne. Genau, und jetzt möchte ich noch so ein bisschen, wie sie so aber so schön sagen auf Englisch, we segue ein bisschen noch zu, warum wir unseren Eltern nichts schulden, also zu Elternschaft und Kindschaft. Und mir hat, als ich das erste Mal bei Mutter wurde, hat mir eine gute Freundin gesagt, die Psychotherapeutin ist, hat sie gesagt, du wirst sehen, Kinder bekommen, konfrontiert einmal noch mal sehr stark mit den eigenen Eltern. Und ich muss sagen, sie hat recht gehabt. Würdest du es auch so sagen? Oder ist es dir auch so ergangen?
Absolut. Ich glaube, jedes Lebensalter konfrontiert einem nochmal neu. Ich merke jetzt, ich bin in einer Lebensphase, wo meine Eltern wirklich alt werden. Um mich herum gibt es einige Freunde und Freundinnen, die die Eltern schon verloren haben. Das konfrontiert einem dann auch nochmal anders. Aber wo die Kinder klein waren, habe ich gemerkt, ist auch vieles hat sich noch mal sehr ins Positive gewandelt. Nicht, dass es vorher jetzt ganz schlecht gewesen wäre bei mir. Und ich will auch gar nicht zu viel jetzt privat über meine Beziehung zu meinen Eltern reden. Aber tatsächlich, dass sie sich eingesetzt haben für meine Kinder und dass ich auch gemerkt habe, es gibt so viele Sachen, die ich intuitiv meiner Mutter anrufe. Und zwar auch so ganz alltägliche Sachen, mhm, die ich einfach nicht weiss. Wenn der Bauchnabel rot ist, muss ich dann etwas machen? Wenn das Kind den Brei nicht essen will, was hast denn du gemacht? Also wirklich so eine Form von Mütterberatung, wo wirklich das Wissen weitergeben ist. Das finde ich etwas ganz Schönes. Und ich bin so aufgewachsen, dass mein Vater nicht so präsent war. Er hat sehr viel geschafft. Und ich bin stark auch zum Teil ohne Vater aufgewachsen durch das. Und ihn dann nochmal zu erleben mit kleinen Kindern, die meine Kinder sind, und auch das Gefühl zu haben, dass er das für sich so fest entdeckt und ein wunderbarer Grossvater ist, das habe ich auch einfach sehr, sehr schön gefunden.
Mhm. Ja, sehr rührend. Ich habe übrigens das Buch, nachdem ich es gelesen habe, habe ich es meinem Vater gegeben. Und er hat die Augenbrauen sehr fest aufgezogen, weil er natürlich schon so ein bisschen mehr noch mit dieser Mentalität ist aufgewachsen. Ja, man muss den Eltern schon etwas zurückgeben, weil sie haben ja für mich geschaut, als ich lieb war und mir eine Ausbildung gezahlt und so. Und du stellst die Frage auch im Buch, wieso hält sich die Haltung so hartnäckig, dass wir unseren Eltern oder dass man seinen Eltern etwas schuldig ist?
Es ist eine interessante Frage und ich habe es immer schön gefunden, wenn ich über das Buch geredet habe, «Warum wir unseren Eltern nichts schulden», dass es auch Leute gegeben hat, die an die Lesung gekommen sind und das Buch gekauft haben für ihre Kinder. Weil sie gesagt haben, wir wollen unseren Kind klar machen, dass sie uns nichts schuldet. Mhm. Und das hat mich sehr berührt. Mhm. Weil ich glaube, es ist wirklich eine andere Form von Eltern-Kind-Beziehung im Erwachsenenalter, wenn man sich das vor Augen führt. Wieso hält es sich so hartnäckig? Naja, einerseits ist es natürlich auch wahnsinnig praktisch, mhm, wenn man die Kinder quasi als die sieht, die ewig in einem seiner Schuld stehen. Andererseits, glaube ich, gibt es natürlich schon auch noch so ein bisschen die Vorstellung von dieser Generationenkette. Die geht so einfach auch nicht mehr ganz auf in einem Sozialstaat, wo wir ja einzahlen für die AHV. Ja. Also im Grunde genommen ist das zumindest schon geregelt. Mhm. Wer das Buch liest, merkt aber auch, das ist überhaupt kein böses Buch und ich selber habe es meinen Eltern gewidmet. Weil der Titel ist vielleicht ein bisschen verkürzt. Der Titel würde eigentlich heißen, warum wir unseren Eltern nichts schulden, allein aufgrund der Tatsache, dass wir ihre Kinder sind. Weil man muss sich ja auch im Klaren sein, die Idee von dieser Schuldigkeit, an der halten natürlich gerne auch die fest, die merken, rein auf der emotionalen Seite funktioniert es eben nicht mehr so. Und dann kann ich auf die Schuldigkeit pochen.
Und es funktioniert noch viel weniger.
Es funktioniert noch viel weniger. Und allein aufgrund der Tatsache, dass uns da jemand aufgezogen hat und geboren hat, glaube ich, tatsächlich haben wir keine Schuld. Das wäre wie eine Erbschuld und würde auch einseitig quasi die Güterverteilung anschauen. Maria Montessori, die man heute nicht mehr so gerne jetzt zitiert, weil auch sie natürlich problematische Seiten hat. Aber ich finde, sie hat eine Einsicht sehr klar gesagt. Sie hat gesagt, wenn es schon irgendeine Schuld gibt, dann wäre sie umgekehrt. Dann wären wir in der Schuld der Kinder. Mhm. Weil niemand schenkt uns so viel wie die eigenen Kinder. Und viele alte Leute, wenn man sie fragt, was ist das Beste in deinem Leben gewesen, sagen meine Kinder. Mhm. Und das ist ja noch interessant, dass wir dann der Meinung sind, aber die Kinder schulden uns ewig etwas. Mhm. Also irgendwo durch stimmt dort etwas einfach nicht. Auch Kinder schenken ihren Eltern ja von klein auf ganz viel. An Witz, an Liebe, an Zuwendung. Also das, was ich beschreibe im Buch, das kleine warme Händchen in der Hand. Ja. Das ist so viel Zärtlichkeit, die man überkommt als Eltern.
Ja, und auch wie du hast vorhin die Geschichte vom kleinen Lord zitiert, oder auch, dass man immer wieder aufgefordert ist, weich zu werden und eben die Emotionalität zuzulassen, wo wir eben vielleicht in der Mitte des Lebens so ein bisschen panzern durch das Leben gehen und eben erledigen. Und die Kinder fordern immer wieder die Präsenz von uns, dass wir uns einfach einlassen auf das Spiel. Und wenn wir uns nicht einlassen, dann ist immer wieder Mami, bis wir uns endlich einlassen. Und das ist wirklich, also ich denke immer, das ist so nicht nur ein Geschenk, sondern wirklich auch wahnsinnig toll, dass einem immer wieder jemand so in diesen Moment zurückholt.
Genau.
Ja.
Und was ich schon noch wichtig finde, es gibt natürlich andere Formen von Verpflichtungen, die zu tun haben mit Beziehungen.
Ja.
Und ich will nicht sagen, das Eltern-Kind-Verhältnis ist wie eine Freundschaft. Das, denke ich, ist ganz verkehrt, das gleichzusetzen. Aber die Quellen der Pflichten können ähnliche sein. Mhm. Also, um das vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, ein Gläubiger-Schuldner-Verhältnis, das eben in dem Schulden drinsteckt, das besteht ja darin, dass jemand in Vorleistung geht und ich schulde dieser Person etwas, bis ich quasi quitt bin mit ihr. Mhm. Und das Eltern-Kind-Verhältnis als so ein Verhältnis anzuschauen, das passt ja schon allein wegen dem nicht, weil ja nicht ein Kind irgendwann kann die Tür läuten und sagen, «Hoi miteinander, heute bringe ich jetzt noch einen Blumenstrauß und dann wäre ich quitt.» Mhm. Ich habe es jetzt ausgerechnet, das wäre jetzt also das Letzte, so, ohne muss zurückzahlen. Sondern es ist ja auf ewig in der Schuld. Das heisst, es ist gar nicht die richtige Metapher, das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis. Und vor allem die transaktionalen Pflichten, eben von dem, du gehst in Vorleistung, ich muss dir etwas zurückgeben, die basieren ja nicht auf Zuneigung. Das ist ein sehr kaltes Verhältnis. Und wirkliche Zuneigung, die kann ja eigentlich erst entstehen, wenn man aus dieser Schuldigkeit rauskommt. Und mir ist erst, als ich das Buch schon fertig hatte, als ich angefangen habe, Interviews zu geben, ist mir plötzlich wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass die beste Geschichte zu diesem Thema der Froschkönig ist. Weil dort ist es eigentlich so, dass der Frosch geht in Vorleistung, oder? Der Frosch gibt ja die goldige Kugel, die der Prinzessin in den Brunnen reingeht, gibt er ihr zurück und verlangt dafür etwas. Also der Frosch sagt zu der Prinzessin, ich will dann mal an deinem Tischli essen, mit deinem goldigen Löffeli essen, aus deinem Tellerli essen, an deinem Stühli sitzen und so weiter. In deinem Bettli schlafen, das sagt der Frosch. Und die Prinzessin verspricht es, weil sie die goldige Kugel wieder braucht. Gläubiger Schuldenverhältnis. Dann wird sie gross, die Prinzessin wird eine schöne erwachsene Frau und eines Tages kommt der Frosch, tok tok, und sagt, hallo, gläubiger Schuldenverhältnis, jetzt will ich zurück. Jetzt bist du erwachsen, jetzt bin ich an der Reihe. Und will jetzt da essen aus dem Tellerli, schlafen im Bettli. Und was macht die Prinzessin? Sie nimmt den Frosch und knallt ihn an die Wand und der Frosch wird zum Prinz. Das heisst eigentlich der Moment, wo die Prinzessin sagt, Ende von gläubiger Schuldenverhältnis, ich schulde dir gar nichts, du blöder Frosch. Von dem Moment an kann eine Liebesbeziehung entstehen. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, die beste Erzählung. Mhm. Dass man wie versteht, wenn man die gläubiger Schuldner-Thematik durchbricht, also nicht mehr aufgrund von einer Schuld sich umeinander bemüht, dann kann eine echte Beziehung anfangen. Eine, die eben Gründe, warum man sich umeinander kümmert, in der gegenseitigen Zuwendung hat und nicht drin, dass man das Gefühl hat, ich schulde etwas. Mhm. Das ist einfach keine gute Basis für ein gleichberechtigtes Miteinander. Ja.
Also du redest schon von Augenhöhe, wenn ich dich richtig verstehe.
Absolut. Und das ist die schwierige Aufgabe. Mhm. Darum hat Immanuel Kant eben recht, dass er sagt, ein Kind gehört uns nicht, wir müssen es in die Mündigkeit erziehen und hoffen, dass wir möglichst schnell dann auf Augenhöhe sind, wenn das Kind genug alt ist. Und das ist das Ziel. Und dort müssen auch Eltern lernen, loslassen. Mhm. Es ist einfach nicht in der Ordnung. Das finde ich, muss man einfach deutlich sagen, wenn sie ihren Kindern noch reinreden, wenn die Kinder erwachsen sind.
Mhm. Ja, aber es ist schwierig. Ich habe das Gefühl, also, du redest ja eben auch von, also du hast jetzt vorhin gesagt, es ist nicht das Gleiche wie eine Freundschaft, aber ich glaube, du sagst irgendwo im Buch, im besten Fall können Eltern und Kinder wie eine Freundschaft haben oder einfach sehr eine respektvolle Beziehung eben auf Augenhöhe. Und gleich hat ja die Beziehung zwischen Eltern und Kind ganz lang so ein Machtgefälle drin. Oder? Es ist jemand, der auch physisch am Anfang alles kann und jemand, der nichts kann, physisch, also und psychisch auch noch nicht viel. Und ja, wie bringt man das raus, das Machtgefälle? Aber du hast jetzt von Mündigkeit der Kinder geredet, du hast angesprochen, dass Eltern auch Verantwortung übernehmen und aufhören zu reden. Gibt es noch mehr?
Also, wir sind uns, glaube ich, ganz einig. Das wird nie eine Freundschaft.
Ja.
Und zwar auch darum nicht, weil es wirklich einfach sehr eine spezielle Beziehung ist. Mhm. Sie ist nicht frei gewählt. Freunde können wir frei wählen. Mhm. Niemand wählt seine Eltern aus. Das Zweite ist, sie ist nicht aufkündbar. Man kann natürlich eine Freundschaft künden oder meistens lässt man sie dann eher versanden. Das kann man das Eltern-Kind-Verhältnis nicht. Man kann nicht Beziehung zu den Eltern versanden. Wenn man sie abbricht, dann ist das meistens ein Abbrechen im Sinne von einem Kontaktabbruch. Das ist meistens mit viel Zerwürfnis verbunden. Und selbst wenn man sie abbricht, die Mutter und der Vater hören nicht auf, Mutter und Vater zu sein. Mhm. Und das hat zu tun, das Dritte, damit das Eltern nicht ersetzbar sind. Mhm. Also man kann auch niemanden damit trösten, wenn die Mutter stirbt, zu sagen, du bist jetzt traurig, aber du hast gesehen, 2-3 Jahre findest du eine neue Mutter. Mhm. Das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Das gibt es ganz selten, dass jemand sagt, meine Mutter ist gestorben und dann war die Nachbarin für mich gewesen, wie eine Mami. Es gibt so Geschichten, das ist mir klar. Aber in aller Regel gibt es die 3 Kriterien, die ich aufgezählt habe, die das Verhältnis zu einem ganz speziellen machen. Mhm. Und darum ist es nicht richtig zu sagen, es ist dann wie eine Freundschaft. Mir geht es wirklich nur darum, zu sagen, Quellen von den Gründen, warum wir uns umeinander bemühen, sollten aus der liebevollen Zuwendung kommen und nicht aus einem Schuldgefühl. Mhm. Damit wir eben aus dem Gefäll rauskommen, von jemand schuldet dem anderen etwas. Mhm. Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, wie kommen wir aus dem Machtgefäll raus? Ich glaube, Macht sollte ohnehin nie sein. Ich glaube, wenn Eltern das Gefühl haben, sie haben Macht über ihre Kinder, glaube ich, ist das keine gute Ausgangslage. Mhm. Aber es ist natürlich ein Respektverhältnis. Und ich sage manchmal auch, wenn mir Leute sagen, ja, aber der ganze Pflegenotstand, wir müssen doch dafür schauen, dass die alten Leute dann bei ihrem Kind leben können und so weiter. Dann sage ich einem auch, es ist einfach auch ein falsches Bild, dass wir kleine Kinder sind. Mhm. Dann werden wir erwachsen, sind ein Zeitchen lang gleichzeitig erwachsen. Und dann werden die erwachsenen Eltern quasi zu kleinen Kindern, die Windeln brauchen. Mhm. Das ist einfach nicht die richtige Erzählung. Mhm. Weil wir können nicht, ein kleines Kind, das Windeln hat, ist etwas anderes als eine 80-jährige Person, die Windeln hat. Und es ist für uns Erwachsene schwierig, unsere Eltern dann so bedürftig zu sehen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir wirklich einfach vorsichtig sein, nicht Parallelen aufzutun, wo es keine gibt.
Ja.
Und ich bin sehr dafür, dass Kinder, erwachsene Kinder, sich können um ihre Eltern kümmern können. Aber ich finde, es sollte vor allem darum gehen, dass man die Güter bereitstellen kann, die sogenannte relationale Güter sind, also die eben wichtig sind, um die Beziehung aufrechterhalten. Und da gehört die Pflege gar nicht unbedingt dazu. Mhm. Das belastet, glaube ich, die Beziehung eher. Wenn das jemand machen mag, schön, aber das geht nicht für alle. Aber mit der Mutter das Fotoalbum anschauen und Geschichten erzählen von früher, mit dem Vater das Lied singen, wo er sich schon kaputt gelacht hat, wo wir noch Kinder waren, das können nur wir als Kind. Mhm. Und für das braucht es einen Boden und Raum. Mhm. Und für die, die Pflege übernehmen von ihren Eltern, hat oft dann genau das keinen Platz mehr.
Mhm. Und eigentlich auch eben eine schöne Beschreibung von, es soll nicht aus einer Schuld geschehen, dass wir die Pflege übernehmen, sondern wirklich wie aus einer Berufung oder aus einem spontanen Impuls und sonst einfach das machen, was wir uns, ja, was vielleicht immer schon zu dieser Beziehung hat gehört, wie ich die verstehe.
Genau.
Gut, uns lässt leider Zeit davon. Ich kann noch ewig weiterreden. Aber für das mit Schlusskurven verwünschen, kann ich vielleicht noch eine kurze, knackige Frage zum Abschluss stellen. Und zwar sagst du in der Mitte des Lebens, dass zur Mitte vom Leben auch gehört, dass die erste Mal, etwas, was wir das erste Mal machen, oder auch eben erster Kuss und erste Beziehung, erstes Zusammenziehen, das wird immer rarer, so die erste Mal. Machst du aktiv etwas, weißt, für dich so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuklopfen und mal wieder etwas zum ersten Mal zu machen? Und ist das etwas, was du hier teilen kannst, wenn überhaupt?
Ja, tatsächlich. Und ich sage zuerst noch, dass ich ja an sich im Buch auch sage, Routine muss nicht schlecht sein.
Ja.
Ganz viele Sachen werden erst schön und glanzvoll durch das, dass wir sie schon lange machen oder schon lange haben. Und ich habe zum Beispiel wahnsinnig Freude an meinen langjährigen Freundschaften. Mhm. Und ich einfach denke, das ist so etwas Kostbares, die Menschen, wo man schon lange miteinander unterwegs ist.
Ja.
Aber ja, ich hatte Lust, wieder etwas Neues anzufangen. Ich habe im Januar angefangen, Klavier zu spielen.
So schön! Und du hast früher nie Klavier gespielt?
Das Nein, ist wirklich... ich habe immer Geige gespielt und habe gemerkt, Geigen ist ja etwas, wo man schon allein spielen kann, aber es macht eigentlich mehr Freude miteinander. Und für das fehlt mir Zeit für ein Orchester. Und bei uns steht ein Klavier, weil meine Tochter Klavier spielt. Und ich habe immer ein Klavier spielen und habe mir gedacht, das lernst du eh nicht mehr. Und jetzt haben sie gefunden, warum nicht? Ich muss es ja eben für niemanden machen. Das ist jetzt wirklich das Athelische.
Mhm.
Einfach Klavier üben und dann wirklich auch Freude haben an diesen Akkorden, an diesen an diesen Klängen. Das Klavier ist immer gestimmt, die Geige nicht. Bei der Geige kann es brutal falsch tönen. Beim Klavier tönt es anders falsch, aber nicht so schlimm. Ja, das finde ich etwas wahnsinnig Schönes, mich dort auch als komplette Anfängerin zu erleben.
Und das ist ja auch schon, finde ich, ein Geschenk von der Lebensmitte, dass man eben, wenn man etwas Neues anfängt, man muss es nicht mehr perfektionieren. Man kann es eben wirklich einfach aus Freude machen.
Genau.
Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dasein, Barbara Bleisch. Merci viel, viel mal für das Gespräch.
Danke dir vielmals. Hat Freude gemacht. Merci.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.